Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Lottis Lifestyle Kitchen, dem Podcast rund um Ernährung und einen gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode spreche ich mit einer Frau, die, ja sagen wir, ihr Leben einmal komplett umgekrempelt hat. Fanny Patschke war Apothekerin und entschied sich, doch lieber an den Ursachen zu arbeiten, statt an den Symptomen. Wie sie von der Apotheke zum Präventionscoaching kam und warum ihr Lebensmotto heute Prävention statt Pillen lautet, das erfährst du jetzt. Und somit sage ich herzlich willkommen, Fanny Patschke.
Ja, hallo Lotti, grüß dich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, sehr gerne. Ja, Fanny, ich habe es dir gerade eben schon gesagt, ich fand deine Lebensgeschichte unglaublich inspirierend. Aber bevor wir da direkt einsteigen, magst du dich unseren Zuhörern einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, gern. Also du hast ja schon sehr viel gesagt. Ich bin Fanny Patschke und ich bin jetzt als Präventivapothekerin tätig und ich habe mir quasi so auf die Fahnen geschrieben, die Menschen chronisch gesund zu halten auf natürlichem Weg. Und ich möchte dafür sorgen, dass meine Mitmenschen typischen Zivilisationskrankheiten immer einen Schritt voraus sind. Also sprich Diabetes oder Übergewicht, Bluthochdruck, Osteoporose. Ich möchte, dass wir dadurch präventive Maßnahmen dafür sorgen, dass diese Krankheiten gar nicht erst entstehen und Menschen überhaupt gar nicht erst Medikamente nehmen müssen.
Ja, das klingt gut. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr guten Plan. Und genau, ich hatte es gerade schon angeteasert, du warst ja sogar viele Jahre selbstständig als Apothekerin, sogar mit einer eigenen Apotheke, richtig?
Ganz genau. Also mein Papa hatte die Apotheke kurz nach der Wende gegründet. Also ich komme aus der ehemaligen DDR und ist dann gleich in die Selbstständigkeit gegangen, hat dann auch den großen Schritt gewagt und eigentlich war mir das so in die Wiege gelegt worden, dass ich dann mal Pharmazie studieren werde und Apothekerin werden sollte. Ohne dass ich das jetzt großartig hinterfragt habe oder drüber nachgedacht habe. Es war für mich sozusagen selbstverständlich.
Ja, und wie viele Jahre hast du dann diese Apotheke selbstständig geführt? Du hattest, glaube ich, auch einige Mitarbeiter, ne?
Ja, also es war eine relativ große Apotheke und die Selbstständigkeit ging dann über 5 Jahre. Also ich bin dann quasi direkt nach dem Pharmaziestudium eingestiegen, habe dann ein Jahr noch mich einarbeiten lassen von meinem Papa. Da war er noch Chef. Er ist dann in Rente gegangen, beziehungsweise in so eine Art Vorruhestand. Und ich habe dann die Apotheke von ihm gepachtet. Und habe dann quasi, es lief dann über einen Pacht- und Mietvertrag und 5 Jahre lang war das erstmal ausgelegt, weil dann hat er Rente bekommen und er konnte dann sozusagen sich regulär zur Ruhe setzen. Eigentlich sollte ich die Apotheke bis zu meinem Rentenalter übernehmen, aber ich habe dann sehr, sehr schnell gemerkt innerhalb der 5 Jahre, nee, das ist nicht meins.
Okay, gab es da so einen speziellen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, irgendwie passt das nicht ganz zu meiner Lebenseinstellung?
Also das ging so schleichend, das war relativ schnell nach dem Pharmaziestudium. Da bin ich wirklich hochmotiviert rangegangen. Ich hatte auch mein 3. Staatsexamen gerade absolviert, wo auch sehr viel Wert gelegt wurde auf Beratung und wie wir den Menschen helfen können, eben gesund zu bleiben, in Anführungszeichen, aber das führte dann eben über den Weg der Medikamente. Und ich bin dann letzten Endes stutzig geworden, wenn dann Kunden im ersten Jahr auf ein Rezept 2 Medikamente hatten und plötzlich kamen sie ein halbes Jahr später oder ein Jahr später und hatten plötzlich 2 volle Rezepte mit jeweils 3 Medikamenten, wo ich mir dachte, ja Moment, aber die Menschen fühlen sich ja nicht besser, die bekommen mehr Medikamente, aber die kommen immer kränker. Ne? Sie sind dann teilweise im ersten Jahr sind sie noch einigermaßen gut zu Fuß gewesen und dann am Rollator und teilweise mit Krücken, wo ich mir dachte, also irgendwie passt da was nicht zusammen. Und das war dann so der Moment, wo ich dann anfing, das alles zu hinterfragen. Und das wurde dann auch so anstrengend für mich, einfach immer quasi den Krankheiten hinterherzulaufen. Und ich dachte mir, ja, warum muss ich denn immer warten, bis das Kind im Brunnen gelandet ist? Es wäre doch eigentlich ganz clever, den Spieß mal umzudrehen und zu verhindern, dass Krankheiten gar nicht erst entstehen. Aber das ist natürlich als Apothekerin, die vom Verkauf von Medikamenten lebt, dann eher ungeeignet. Also das hat dann alles nicht mehr so sozusagen gematcht. Ja. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen zu sagen, nee, also das zehrt mich auch selber dann zu sehr aus. Also du denkst ja, du kämpfst immer gegen Windmühlen und hast dann für dich so die Erkenntnis gewonnen, zu sagen, eigentlich ist es ja falsch, dass unser Gesundheitssystem seinen Fokus auf die Krankheiten legt. Ein Gesundheitssystem sollte doch seinen Namen alle Ehre machen und lieber dafür sorgen, dass Menschen präventiv aktiv werden und sollte die Menschen so unterstützen, dass Krankheiten gar nicht erst entstehen, um dann die Symptome mit Medikamenten zu bekämpfen. Das hat für mich dann plötzlich keinen Sinn mehr ergeben.
Ja.
Und so habe ich das dann beendet.
Ja, und wie du gerade sagst, ne, die kamen dann mit immer mehr Rezepten, weil natürlich dann auch ja Medikamente in der Regel Nebenwirkungen haben, die man dann ja auch wiederum bekämpfen muss, ne? Und so baut sich das wahrscheinlich dann auf wie so eine Pyramide.
Ja, ganz genau. Du bist dann in einem Teufelskreis drin, weil, wie du schon gesagt hast, die Medikamente haben Nebenwirkungen. Dann interagieren die ja auch untereinander. Also es kommt zu Wechselwirkungen, also nicht nur zwischen den Medikamenten, sondern teilweise rauben ja die Medikamente auch wertvolle Nährstoffe. Ne? Die entziehen dann dem Körper wichtige Vitamine oder wichtige Mineralstoffe. Und dann erleiden plötzlich Menschen, die schon jahrelang Medikamente nehmen, einen Vitalstoffmangel. Und so treten ja dann wieder entsprechende Symptome auf. Zum Beispiel, was weiß ich, Menschen haben nicht genügend Vitamin C im Körper und plötzlich haben sie ein schlechtes Immunsystem. Aber statt dann am Immunsystem zu arbeiten, wird dann eben bei der nächsten Erkältung ein Antibiotikum verschrieben, was dann wiederum die Darmflora schädigt, wo 80% unseres Immunsystems sitzen. Also das ist nur so ein Beispiel, wo das dann immer wieder in die Abwärtsspirale läuft. Das ist nicht der richtige Weg, habe ich mir gesagt.
Ja, und ich sag mal, der durchschnittliche, der Durchschnittsmensch, der hat ja keine Ahnung davon, was die Medikamente vielleicht, dass die vielleicht zu einem Vitalstoffmangel führen können. Ne? Man vertraut ja dann natürlich auch dem Arzt und glaubt dann vielleicht auch, dass nur eine Pille oder Pillen helfen können, um wieder gesund zu werden.
Das ist eben auch der Punkt, also sowohl beim Medizinstudium als auch beim Pharmaziestudium, wobei Pharmazie, es gab schon einige, die dann noch ein bisschen über den Tellerrand hinausgeblickt haben. Du lernst da nicht viel über Ernährung oder über Sport, Fitness. Also bei uns wurde das mal so angerissen. Wir hatten zwar ein Semester Ökotrophologie teilweise und auch so ein bisschen Bewegung, aber letzten Endes immer im Kontext mit Medikamenten, ne? Also selbst Sport oder Muskelaufbau hatten wir im Kontext dann mit Anabolika, anstatt mit Kraftsport. Also.
Oh je, okay, ja, das kann ich natürlich gut nachvollziehen. Ich bin ja selber Naturalathletin, also betreibe den Kraftsport natural ohne unterstützende Medikamente. Von daher ja, muss ich da jetzt natürlich auch lachen.
Ja, aber das finde ich eben traurig und so schade, ne? Weil gerade letzten Endes Muskelaufbau ist das, was uns im Alter vor so vielen, ich sag mal, ungewünschten Ereignissen bewahren kann, sei es jetzt der einfache Sturz, der dann plötzlich zu einem Knochenbruch wird, ne? Ich habe es jetzt auch im Bekanntenkreis wieder erlebt. Ein Bekannter ist gestürzt, hat sich die Hüfte gebrochen, die OP ist schiefgelaufen, seitdem sitzt er im Rollstuhl. Hätte doch alles nicht sein müssen. Und also selbst wenn er mal versucht, ein paar Schritte zu laufen, keine Kondition, keine Muskulatur, aufstehen nur mit Hilfe der Arme, wo ich mir denke, ja, so alt bist du doch noch gar nicht. Ne? Also so Anfang 70 ist ja heutzutage kein Alter.
Das stimmt.
Da laufen manche noch einen Halbmarathon so ungefähr.
Ja.
Das ist eben alles eine Frage des Lebensstils. Und da finde ich, da tragen Medikamente einfach nicht dazu bei, dafür zu sorgen, dass wir auch im Alter noch fit und gesund sind. Und was ich eben auch so traurig finde, dass Medikamente zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Also meine Mutti zum Beispiel, die ist jetzt kurz vor der 70, die nimmt kein einziges Medikament. Falls die mal in irgendeine Praxis geht und sie versucht ja Arztbesuche zu vermeiden, aber so routinemäßig, ne? Die wird entgeistert angeguckt. Was, Sie nehmen noch keine Medikamente? Und bei dem einen Arzt hat er sogar gesagt, naja, oh, das müssen wir gleich mal ändern. Sie ist rausgegangen und dort nie wieder aufgetaucht.
Ja, das glaube ich. Oh Mann, oh weia. Also das schockiert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Aber ja, es ist halt auch zur Normalität geworden. Ne? Sind hier mal was gegen Kopfschmerzen, da mal schnell was bei Erkältungssymptomen. Ne? Da hattest du auch so ein schönes Reel vor kurzem gemacht, wie das bei dir früher in der Apotheke war, wenn die Leute zu dir kamen und so das Gefühl hatten, da ist irgendwie was im Anflug, ne?
Das ist eben das Problem. Es ist auch schwierig, dann die Menschen, die so quasi drauf konditioniert wurden, für jedes Wehwehchen gibt es eine Pille, dann denen klarzulegen, aber es geht doch auch anders. Wenn eine Erkältung im Anflug ist, dann zum Beispiel erstmal hinlegen, dem Körper Ruhe gönnen und nicht gleich zur Pille greifen oder auch Kopfschmerzen. Erstmal hinterfragen, warum habe ich die denn? Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe früher selber sehr oft Migräne gehabt. Also locker einmal pro Woche mindestens. Ich habe da natürlich auch Tabletten genommen. Und seitdem ich aber angefangen habe, meinen Lebensstil mal zu hinterfragen und selber alles umzukrempeln, also toi, 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 ich klopfe mal auf Holz, seitdem habe ich keine Migräne mehr seit gut 7 Jahren. Nicht einen einzigen Anfall.
Wow, das ist toll, weil ich weiß aus näherem Umfeld, dass das schon eine ziemlich belastende Erkrankung sein kann, ne? Solche Migräneanfälle.
Ja, das Schlimme ist dann auch, wenn das wirklich richtig heftig wird, du legst dich dann in einem abgedunkelten Raum, weil du es einfach das grelle Licht nicht mehr aushält, du hältst keine Geräusche aus. Also das ist dann wirklich, also nicht zu spaßen und auch nicht zu unterschätzen, aber es lässt sich eben auch ohne Medikamente in den Griff bekommen, wenn an den Ursachen gearbeitet wird. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und das Schlimme ist auch, was ich finde, wenn du dir mal so Medikamentenwerbungen anguckst, ne? Ich meine, ich selber gucke schon deshalb kein Fernsehen mehr, aber das hat mir auch eine Bekannte erzählt, da dachte ich, es ist doch jetzt nicht wahr. Da ist auch eine Werbung gewesen, irgendwie so nach dem Motto, ja, wenn dein Darm dich stresst und dir geht's so richtig schlecht, dann gibt's hier die ultimative Lösung, nimm Medikament XY und du fühlst dich sofort besser. Und da denke ich mir, ja, das ist ja gruselig, was einem da vermittelt wird, ne? Anstatt mal zu hinterfragen, ja, warum stresst dich dein Darm denn? Vielleicht gehst du gerade nicht optimal mit deinem Körper um, vielleicht mutest du dir zu viel zu und dein Darm ist einfach überfordert, vielleicht hast du eine Nahrungsmittelintoleranz, vielleicht nimmst du die falschen Lebensmittel zu dir, vielleicht ernährst du dich nicht richtig. Deshalb ist doch dein Darm gestresst, in Anführungszeichen. Oder vielleicht hast du auch selber zu viel Stress und das schlägt sich dann wortwörtlich auf den Magen.
Ja, aber für viele ist es wahrscheinlich einfacher zu sagen, ach, ich nehme schnell eine Pille, statt mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Und dann glaube ich, wir leben ja auch in einer sehr starken Leistungsgesellschaft, die wahrscheinlich auch immer mehr Druck auf die Menschen ausübt. Wo viele dann sagen, ich suche jetzt den schnellen Weg, statt hier wirklich mal ganz genau hinzuschauen, ne?
Ja, und das ist eben leider auch das Problem, was auch zum Teil jetzt so durch Influencer auf Social Media vermittelt wird, ne? Die empfehlen dann keine Medikamente, aber dann kommen so diese Lifestyle-Mittelchen, irgendwie Entgiftungstropfen XY oder Melatonin-Spray gegen Schlafstörungen oder zum Muskelaufbau irgendwelche Supplemente, wo ich mir denke, ja, erstmal hinterfragen, brauche ich das wirklich? Und vor allen Dingen sich nicht selber von der Gesellschaft so diesen Druck von außen einreden zu lassen. Das ist ja das Traurige, so nach dem Motto, du bist nur dann was wert, wenn du was geleistet hast. Das ist doch Unsinn.
Ja.
Jeder Mensch ist wertvoll, egal wie und warum und welcher Hintergrund. Das ist völlig egal. Jeder hat seinen Wert und das ist wichtig, dass wir das auch erkennen.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja, und jetzt nochmal zurück zu deiner Geschichte. Das war ja bestimmt auch nicht einfach, ne? Dann zu sagen, okay, ich switche jetzt hier einfach mal um, kehr quasi den Pillen den Rücken und konzentriere mich eher auf den Bereich Prävention. Wie hast du das gemacht? Also das war ja bestimmt auch nicht, dass du jetzt von heute auf morgen die Apotheke abgeschlossen hast. Du hattest ja, glaube ich, auch einige Mitarbeiter. Und wie sind die damit umgegangen, dass du gesagt hast, ich sehe mich hier nicht mehr, ich möchte einen neuen Weg einschlagen?
Also das war ein richtiger Kampf, muss ich wirklich sagen. Und ich will da jetzt nicht zu sehr aus dem privaten Nähkästchen plaudern, aber die einzigen Menschen, die wirklich zu mir gehalten haben in dem Moment, waren meine Mutti und meine Großeltern. Und der Rest hatte dafür kein Verständnis. Und dementsprechend schwierig war dann auch die Zeit.
Ja. Wie lang war dieser Zeitraum ungefähr, bis du da so quasi wirklich dann vollständig geswitcht bist in, ja, ich sag mal, dein neues Leben oder in deine neuen Aufgaben?
Oh, das ist ganz schwierig zu sagen. Also es war ein Prozess. Ende 2015 habe ich die Apotheke abgegeben und wollte dann eigentlich Anfang 2016 mich umorientieren. Aber wie es dann im Leben so ist, dann kam erstmal die Betriebsprüfung vom Finanzamt, wo ich dachte, okay, Apotheke kann ich jetzt hinter mir lassen. Dann wurde dann gleich mir im Februar mitgeteilt, Sie bekommen jetzt eine Betriebsprüfung der Apothekenjahre, wo Sie selbstständig waren. Dachte ich, ja, super. Ist genau das, was ich jetzt nicht gebrauchen kann. Dann ist ein sehr trauriges Ereignis gewesen. 2016 im Sommer ist mein Opa verstorben, was dann auch so ein bisschen meine Pläne erstmal auf Eis gelegt hat, weil ich muss sagen, ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Also es war wie mein Papa für mich. Und das hat mich sehr mitgenommen. Und so gegen Anfang 2017 habe ich dann begonnen, so langsam mich neu zu orientieren und habe dann auch mit meinen Ausbildungen sozusagen gestartet, weil ich dachte, ja, okay, ich habe zwar so ein bisschen Hintergrundwissen durch das Pharmaziestudium in Sachen Biochemie, Physiologie, Anatomie, aber eben immer nur aus dem Arzneimittelkontext heraus. Und wobei ich auch sagen muss, dass genau dieses Wissen mir dann letzten Endes auch sehr geholfen hat bei meinen Ausbildungen zur Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin, Yogalehrerin. Also da konnte ich das alles anwenden, aber konnte das dann in einen neuen Kontext bringen. Ja. Und das hat dann für mich so langsam Sinn ergeben und da dachte ich, ja, jetzt formt sich so das große Ganze. Und dabei habe ich eben auch festgestellt, dass letzten Endes vier Kernbereiche für die Gesunderhaltung entscheidend sind, also quasi Fitness bzw. Bewegung, dann eine gesunde, bedarfsdeckende Vitalkosternährung, dann ganz wichtig Stressabbau. Stress, chronischer Stress ist ein Riesenproblem. Und einer der größten Gesundheitskiller, der total unterschätzt wird, und dann die eigene Persönlichkeit. Also es heißt ja so schön, jede Veränderung beginnt im Kopf, beziehungsweise mein Opa hat immer so schön gesagt, wenn es im Kopf klar ist, arbeiten die Hände von ganz alleine. Und deswegen ist auch so das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Neudeutsch Mindset auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Ja, finde ich auch sehr spannend. Das ist bei mir auch ein großes Thema, wo ich auch viel dran und mitarbeite, weil das auch natürlich gerade im Wettkampfsport ganz, ganz wichtig ist, da ein gutes Mindset zu haben, um ja ein erfolgreiches Training zu haben und natürlich auch um die Diät gut durchzustehen. Was waren denn so typische Aha-Momente, als du deine neuen Ausbildungen gemacht hast? Was ist dir da besonders im Kopf geblieben, wo du dachtest, oh, das ist spannend, da bin ich auf dem richtigen Weg.
Also bei meiner Yogalehrerausbildung, da hatte ich einen entscheidenden Aha-Moment. Ich muss sagen, ich konnte mit Meditation früher überhaupt nichts anfangen. Und eigentlich habe ich die Yogalehrerausbildung mehr so gemacht, weil ich Yoga an sich sehr interessant fand und weil ich einfach gemerkt habe, das tut meinem Körper in dem Moment auch sehr gut. So auch das Körpergefühl herzustellen wieder und überhaupt erstmal so in die Balance zu kommen. Aber meditieren, das war für mich überhaupt nichts. Und während der Yogalehrerausbildung, da haben wir ja nun jeden Tag meditiert. Und am Anfang hat es überhaupt nicht funktioniert, wo ich so da saß, wann ist die Zeit endlich um? Also meine Gedanken sind überhaupt nicht zur Ruhe zu kommen, aber dann nach so 3-4 Wochen hat das super funktioniert und Meditation ist ein ganz, ganz fester Bestandteil geworden. Vor allen Dingen mache ich das immer gern nach dem Training. Und das war auch so ein Aha-Moment, das hatte ich so während meiner Fitnesstrainer-Ausbildung. ich hatte immer nie so den richtigen Zeitpunkt, ja, wann trainiere ich denn am besten? Mhm. Eigentlich bin ich ein totaler Morgenmensch, also ich bin ein absolut Extremtyp Lerche, mhm. bin aber gar nicht so auf die Idee gekommen, am Morgen jetzt so richtig zu trainieren, sondern ich habe da immer nur so ein bisschen Yoga gemacht, also nur in Anführungszeichen, es ging auch eine Stunde, ja. aber so auf die Idee, Krafttraining am Morgen zu machen, bin ich überhaupt nicht gekommen. Und dann so nach dem Mittagessen, da war es dann auch immer, ja, noch so vieles abzuarbeiten, und abends hatte man dann oftmals keine Lust. Und jetzt mache ich es tatsächlich so, weil wir dort auch gesagt bekommen haben, ihr müsst nicht unbedingt erstmal Kohlenhydrate reinschaufeln, um dann im Training fit zu sein. Ihr könnt auch sehr gut morgens auf nüchternen Magen trainieren. Mhm. Probiert es einfach für euch aus. Und für mich, die auch intermittierend fastet, war das der absolute Gamechanger. Also ich habe das ausprobiert und seitdem mache ich das so, ich stehe morgens auf und als erstes geht's erstmal ab ins Training. Mhm. Und das funktioniert super für mich. Also das war auch so eine Inspiration, wo ich dachte, genial.
Ja, oh, schön. Und das Training, das machst du in einem Fitnessstudio oder machst du das zu Hause oder je nachdem?
Also früher bin ich tatsächlich ins Fitnessstudio gegangen, aber mittlerweile mache ich das zu Hause. Also ich habe zu Hause mir ein Homegym eingerichtet, weil ich auch Personal Trainings relativ lange gemacht habe. Mhm. Also zurzeit mache ich es gerade nicht mehr, weil es mir einfach zu viel wird. Also das wurde dann immer mehr und mehr, und da habe ich dann auch gesagt, ich nehme jetzt erstmal keine Neukunden mehr an, mhm. aber so für Bestandskunden mache ich es nach wie vor, und da habe ich mir dann so nach und nach peu à peu mein Homegym aufgebaut. Also das fing im Prinzip ganz einfach an mit Widerstandsbändern und einer Klimmzugstange, mhm. also es ist wirklich das Einfachste vom Einfachsten. Dann kamen ein paar Kurzhanteln dazu, dann habe ich mir eine Multipresse zugelegt und dann während der Pandemie letzten Endes noch eine Kraftstation. Und das ist so das Equipment, mit dem ich auch selber arbeite und auch die Personal Trainings damit absolviere.
Ja, das klingt gut. Und du hattest es ja auch schon erwähnt, du bist ja auch zertifizierte Ernährungsberaterin.
Ja.
Und ich weiß auch aus deinem Podcast, den ich ja auch mal fleißig höre, ich fand das Wort so schön, was du da kreiert hast, Kligane Ernährung. Habe ich das richtig ausgedrückt?
Kligan, genau.
Kligane Ernährung, genau. Genau. Was steckt denn da eigentlich dahinter und was bedeutet für dich ganz persönlich oder welche Rolle spielt für dich ganz persönlich Ernährung im Zusammenhang mit dem ganzheitlichen Ansatz?
Also Kligan ist eine Wortfusion und steht für clean, lecker und vegan. Und das heißt jetzt nicht, dass sich jeder, die Menschen erschrecken dann immer, wenn sie vegan hören, das heißt jetzt nicht, dass sich jeder 100% vegan ernähren muss, aber ich gebe eigentlich meinen ganzen, ja, in meinen Beratungen, den ganzen Klienten einfach den Satz mit auf den Weg, ernähre dich so pflanzlich und vollwertig wie möglich, also so, wie es für dich möglich ist. Mhm. Das ist so der wichtigste Punkt und das ist auch das Entscheidende, also ich mag Clean Eating auf eine gewisse Art und Weise, definitiv. Aber was mich halt ein bisschen stört, ist, dass da oftmals propagiert wird, du sollst 4 bis 5 Mahlzeiten am Tag essen. Mhm. Und da gehe ich nicht d'accord, sondern wie gesagt, ich betreibe ja intermittierendes Fasten. Und das finde ich super wichtig. Und das war auch so ein Aha-Moment in meiner Ernährungsberaterausbildung. Also ich habe früher sehr, sehr viel gesnackt und auch mich völlig ungesund ernährt zu Teenie-Zeiten, wie es eben so war. Also ich war ein absoluter Zucker-Junkie und bin dann aber davon weggekommen und habe dann auch gemerkt, so diese pflanzenbasierte Vitalkost als Synonymbegriff für vegane Ernährung, das ist so das, was absolut ideal ist. Und das versorgt uns letzten Endes auch mit allen wichtigen und wertvollen Vitalstoffen und Mineralstoffen.
Ging es dir auch damals so? Also als ich meine Ernährung auf vegan umgestellt habe, habe ich auch genau diesen Effekt gespürt, dass ich plötzlich viel mehr Energie hatte, weil natürlich mein Verdauungstrakt nicht mehr so stark belastet war und ja, habe mich einfach viel energiegeladener und vitaler gefühlt. War das bei dir auch so?
Oder? Ja. Ja? Ja, also absolut, das kann ich genauso zu 100% bestätigen. Das war für mich auch nochmal so ein riesen Gamechanger-Moment und vor allen Dingen, ich hatte keine Heißhungerattacken mehr. Mhm. Dadurch, dass ich ja meinen Körper sehr viel Pflanzenkost gegeben habe, hat er ja auch dann die ganzen wichtigen Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, sehr viel Ballaststoffe, hochwertige, gesunde Fette, dann auch pflanzliche Proteine. Habe ich auch darauf geachtet, dass ich die genügend integriere und auch die Quellen kombiniere. Und das war für mich dann auch nochmal so ein Moment, wo ich dachte, wow, das ist ja Wahnsinn. Also ich bin früh, stehe ich auf, bin total topfit, im Training läuft alles super, was ja so für mich auch dann selbstverständlich war. Aber sogar nach dem Mittagessen bin ich leistungsfähig. Also nachmittagstief, Verdauungskoma kenne ich überhaupt nicht mehr. Das war früher ja ganz, ganz schlimm, auch weil ich mich da sehr weizenlastig ernährt habe, so mit Weißmehlbrötchen und der bekanntesten Nuss-Nougat-Creme der Welt zum Frühstück. Also das war so meins. Und ich bin eben auch vom Zucker weggekommen, also gerade durch die Bitterstoffe, dass ich auch sehr viele Sprossen und Wildkräuter integriert habe. Das hat mir total geholfen, auch von dem ganzen Industriezucker wegzukommen. Und seit 10 Jahren lebe ich jetzt auch industriezuckerfrei.
Ja, toll. Ja, und genau, ich habe nämlich auch gesehen, du hast ja auch bei Social Media, postest du ja auch ganz tolle zuckerfreie Rezepte. Und ich habe zufällig sogar heute, esse ich auch wieder das leckere Brot, wo ich das Brotrezept von deiner Seite habe, dieses Saatenbrot mit Mandelmehl und Kürbiskerne sind da drin und Sesam. Also das ist total toll. Ich habe das jetzt für mich persönlich noch mal ein bisschen ergänzt, indem ich das ein bisschen proteinhaltiger noch gestaltet habe. Aber das Grundrezept stammt von dir und das ist einfach nur genial und es schmeckt so gut.
Oh, danke schön, danke schön. Das freut mich total. Aber, ja, das ist super.
Ja, auch die, die Süßschnäbel unter uns kommen bei dir auf deine, kommen bei dir auf ihre Kosten. Ne? Ich habe gesehen, du hast ja zum Beispiel auch eben gerade sowas wie Nuss-Nougat-Creme, hast du eine ganz tolle, gesunde Alternative. Oder für den leckeren, bekannten Kokosriegel oder ganz viele andere tolle Sachen. Was nimmst du da oftmals als Ersatz für Industriezucker?
Also ich nehme oft Dattelcreme, die mixe ich mir selber zusammen. Weil ich finde, Datteln sind ein sehr gutes und hochwertiges Süßungsmittel und die enthalten zwar im getrockneten Zustand auch Fructose und Glucose und deshalb verdünne ich die nochmal mit Wasser 1:1. Und das Schöne an richtigen Datteln im Gegensatz zum Dattelsirup ist eben, dass die sehr viele Ballaststoffe enthalten. Ja. Und die sorgen ja auch wiederum dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht diese krassen Achterbahnfahrten durchlebt. Und ansonsten finde ich auch Jakonsirup noch sehr, sehr gut. Das ist auch ein hochwertiges Süßungsmittel und eigentlich der einzige Sirup, den ich wirklich als flüssiges Süßungsmittel guten Gewissens empfehlen kann.
Ah, spannend. Das kann man wahrscheinlich im Internet bestellen, oder?
Genau, das gibt's leider noch nicht in den Supermärkten, aber übers Internet ist das problemlos beziehbar, auch in Bioqualität, in Rohkostqualität. Das sind dann auch nochmal die wichtigen Mineralstoffe enthalten. Und das Schöne am Jakonsirup ist eben, im Gegensatz zu Agavendicksaft oder anderen Dicksäften, dass nicht so viel freie Fructose enthalten ist, weil die Fructose liegt in Form von Fructooligosacchariden vor. Und das sind dann quasi Ballaststoffe, die dann auch im Körper langsamer verstoffwechselt werden und nicht so krass die Leber angreifen. Und der Jakonsirup ist auch für Diabetiker sehr gut geeignet. Er hat einen sehr niedrigen glykämischen Index und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Süßungsmittel neben Datteln. Und das sind so die beiden, die ich für meine Kreationen verwende. Und ansonsten im Alltag süße ich eigentlich fast nur mit frischem Obst. Ja. Also wir haben auch das riesengroße Glück, meine Familie hat einen über 70 Jahre alten Selbstversorgergarten mit Streuobstwiesen. Also wir kultivieren da fast alles und gerade jetzt zu der Zeit im Juni haben wir Erdbeeren ohne Ende, wir haben Himbeeren, die kommen demnächst, die Johannisbeeren, die verfärben sich auch schon langsam rot und schwarz, Heidelbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, Kirschen, Birnen, zig alte Äpfelsorten, also das ist wirklich, wir sind da echt gesegnet. Das ist ein riesengroßer Schatz.
Oh, toll. Ja, und du hast es gerade schon so toll erklärt, ne? Weil oftmals begegnet einem das Vorurteil, wenn man sagt, ja, dann isst doch mehr Obst. Nein, da ist ja auch so viel Zucker drin. Aber du hast es ja gerade schon so schön erklärt, wie da der Zusammenhang ist, ne? Mit den Ballaststoffen im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Industriezucker.
Genau, also die Ballaststoffe, die bilden sozusagen im Darm so eine Art Gel und die verhindern, dass dann der Fruchtzucker aus dem frischen Obst so überschießend freigesetzt wird. Und also ich erkläre das immer so, das kannst du dir vorstellen wie so eine Geschenkverpackung. Also der Zucker ist quasi in einer Geschenkverpackung und Die Geschenkverpackung ist dann die Gelbildung durch die Ballaststoffe und das Geschenk muss dann erst im Körper langsam geöffnet werden und erst dann wird der Zucker peu à peu freigesetzt. Mhm. Und dadurch wird unser Blutzuckerspiegel nicht auf eine Achterbahnfahrt geschickt.
Ja. Ja, sehr schön. Was würdest du denn sagen, sind in unserer Gesellschaft so die typischsten drei größten Ernährungsfehler, wenn man das so sagen kann?
Drei größten, also auf jeden Fall zu viel Zucker.
Mhm.
Dann würde ich sagen, auch Alkohol ist ein riesengroßes Thema, beziehungsweise
oh ja.
Zellgifte generell. Also ich würde sowohl Alkohol als auch Nikotin mit drunter zählen. Und als drittes würde ich sagen, Fertigprodukte.
Mhm. Ja.
Also das ist auch krass. Das ist ja auch teilweise ein Chemiebaukasten.
Mhm. Ja, einerseits das, ne, enthält auch natürlich sehr viel Salz und regt oftmals auch durch die vielen Geschmacksverstärker den Appetit ordentlich an, ne?
Ja, also Geschmacksverstärker, das ist auch sowas, was ja wie so eine Art Pest sich verbreitet, ne? Also das ist ganz, ganz schlimm, wo überall Geschmacksverstärker enthalten sind. Also das ist fast genauso krass wie zugesetzter Zucker oder du hast auch schon angesprochen, zu viel Salz.
Ja.
Und deshalb, also Fertigprodukte sind eigentlich für unseren Stoffwechsel der absolute Super-GAU.
Ja, und heutzutage ist es ja so, selbst wenn man dann einen Blick auf die Packungsrückseite wirft, ne, wo findet man heutzutage noch eine Zutatenliste, wo wirklich vielleicht nur 3, 4 Zutaten drin sind? Das ist ja meistens so viel und so unübersichtlich. Und für den Verbraucher, der sich vielleicht auch nicht auskennt, zum Beispiel mit den vielen verschiedenen Namen, in denen Zucker sich hinter verstecken kann, ja, das ist schon verrückt.
Ja, das ist total schlimm. Oder auch die ganzen Aromen. Das ist auch so ein Wirrwarrspiel, ne? Aroma, natürliches Aroma.
Ja.
Natürliches Erdbeeraroma und solche Sachen.
Du hast ja, glaube ich, auch ein Buch zum Thema Ernährung geschrieben, ne? Und beziehungsweise du hast ja mehrere Bücher geschrieben, aber nicht alle befassen sich mit Ernährung. Magst du uns darüber mal was erzählen?
Genau, also zwei Bücher befassen sich mit Ernährung und das dritte dann mit Stressmanagement. Mein erstes Buch, das ist Top ernährt, nix entbehrt. Das ist quasi so das 1x1 der Vitalkost. Das ist so ein 3-in-1 Buch über gesunde Ernährung. Also es ist zum einen eine Art Wissensspeicher. Wir haben dann das Nährstofflexikon und noch ein Rezeptarchiv ist enthalten. Da habe ich dann auch auf meiner Homepage eine kostenfreie Leseprobe zur Verfügung gestellt.
Oh, toll.
Und ja, da geht es dann im Prinzip darum, wie schaffen wir es, unsere alten Ernährungsgewohnheiten, die schlecht oder falsch sind, abzulegen und wie kommen wir auf unserem persönlichen Weg zum intuitiven Essverhalten. Und dann möglichst so, dass wir uns optimal versorgen mit allen wichtigen Vitalstoffen, dass wir nie wieder auf qualvolle Diäten angewiesen sind, dass wir keine Heißhungerattacken mehr erleiden, dass Schluss ist mit Verdauungsproblemen oder Gewichtsproblem. Und es ist einfach wichtig, dass wir dann auch so das Mindset entwickeln, dass gesunde Ernährung auch lecker sein kann. Deswegen sage ich immer, hier wird genossen statt gehungert. Und das ist genau so das erste Buch, Top ernährt, nix entbehrt. Gebe ich dann auch Einkaufstipps, wo wir auch die ganzen Fallen, die wir jetzt so kurz umrissen haben, wo ich die dann auch alle erklärt habe, mit Zuckersynonyma, mit Geschmacksverstärkern, mit Aromen, mit Vollkornprodukten versus Vitalbrote, die dann einfach nur eingefärbt wurden und solche ganzen Geschichten. Dann habe ich noch ein Lexikon, wo dann die wichtigen Vitalkostgruppen erklärt sind, also so verschiedene Gemüsesorten mit einem genauen Werten, wie viel von Vitamin C, Vitamin B1 etc. steckt zum Beispiel im Pilzen oder im Äpfeln. Das habe ich dann wirklich auch versucht, so ganz gezielt zu konkretisieren, um das als Nachschlagewerk zu verwenden. Dann habe ich die wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe im Porträt aufgelistet. Und dann sind da natürlich auch noch über 100 Rezeptinspirationen enthalten.
Cool.
Und das zweite Buch, das ist dann Nasch dich fit. Da geht's dann, ist dann wirklich für die Süßmäulchen unter uns. Ich selber bin ja auch nach wie vor eine kleine Naschkatze, auch wenn ich auf Industriezucker verzichte. Genau das möchte ich eben zeigen, dass wir auch wenn wir Industriezucker aus unserem Leben vielleicht verbannen, trotzdem unsere geliebten Süßigkeiten genießen dürfen. Und zwar auf eine gesunde, vitalstoffreiche Art und Weise. Da habe ich dann auch erstmal so einen Theorieteil, wo ich dann sämtliche Süßungsmittel auch mit Vor- und Nachteilen beleuchte. Wo ich dann auch nochmal genau erkläre, was Kohlenhydrate im Körper alles so anstellen, wie wir aus der Zuckerfalle entfliehen. Inwieweit jetzt Kohlenhydrate wirklich schlecht sind oder auch gut. Und letzten Endes geht es auch um die emotionale Komponente, wie wir es schaffen, dass wir Heißhunger endgültig besiegen und emotionales Essen vermeiden. Und dann habe ich auch über 160 Genussrezepte, die dann im Prinzip unsere ganzen Kindheitserinnerungen in gesünderer Form wieder auferstehen lassen. Also selbst also sowas wie Marsriegel oder Sachertorte, Eis, Dubai-Schokolade, alles in gesunder, vitalstoffreicher Form, alles vegan, glutenfrei und ohne Industriezucker.
Wow, das klingt toll. Vor allem klingt das danach, dass das auch super geeignet ist, um da den Einstieg zu bekommen. Ne? Also das ist gerade so für die Anfänger oder die, die sich jetzt ganz neu damit beschäftigen wollen, wahrscheinlich richtig gut geeignet.
Auf jeden Fall, weil auch die Rezepte teilweise wirklich sehr, sehr einfach sind. Also die gehen, ich habe auch ein Kapitel, das ist dann schnelle Heißhungerretter, die SOS-Snacks, die sind wirklich in maximal 20, 30 Minuten erledigt, bestehen aus 4, 5 Zutaten, manche auch nur aus 2 bis 3 Zutaten. Das gesunde Nutella besteht auch nur aus 4 Zutaten, Rochers, Raffaellos aus 5 Zutaten, also Es funktioniert wirklich super einfach und super schnell. Auch gesunde Desserts, die lassen sich super einfach zubereiten. Und auch selbst gesundes Eis, also aus 3, 4 Zutaten, ein gesundes Erdbeereis ist so schnell zusammengemixt, auch ohne Eismaschine. Einfach als Stieleis zum Beispiel ab in den Froster und das ist super lecker.
Ja, total cool. Das klingt richtig toll. Finde ja auch immer, man darf da auch zum Beispiel gerne mal so ein bisschen zurückblicken, was man zum Beispiel Babys gibt. Ne? Die bekommen ja auch keinen Zucker und da kann man manchmal auch ganz viel tolle Inspirationen sammeln für Rezepte. Aber sag mal, wo können wir denn deine Bücher erwerben? Sind die als Hardcover erhältlich oder vielleicht sogar auch digital?
Genau, also die gibt's als E-Books und das läuft dann direkt über meine Homepage. Das ist ein Shopsystem integriert und da kann gern mal geschaut werden. Also wie gesagt, ich habe zu Nasch dich fit und top ernährt auch kostenfreie Leseproben, so um die 40, 50 Seiten. Und dann, wenn es inspiriert, dann können sie dort gern bestellt werden.
Ja, toll. Ja, die Internetseite von Fanny packen wir auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes, dass ihr da auch gleich wisst, wie ihr da hinkommt. Und dann hast du ja gesagt, du hast auch noch ein drittes Buch geschrieben und das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Also neben Bewegung und Ernährung ist ja das Thema mentale Gesundheit bzw. Stressmanagement auch unglaublich wichtig, wenn man den Körper so ganzheitlich betrachtet, ne?
Genau, also wie ich schon angedeutet habe, Stress ist ja einer der größten Gesundheitskiller, gerade chronischer Stress. Und in dem Buch ist es so, dass ich das Thema Stress sehr differenziert betrachte. Also Stress war für mich auch früher ein täglicher Begleiter. Aber Stress ist eben nicht nur ein Gesundheitskiller, sondern er ist auch unser Lebenselixier. Zumindest in Akutsituationen, ne? Das kennst du ja auch als Athletin dann, weil Stress befähigt dich letzten Endes im Wettkampf zum Beispiel auch zu Höchstleistungen. Und ohne Stress wären wir ja gar nicht lebensfähig oder hätten das gar nicht überlebt. Und die Evolution vom Urzeitmenschen, Steinzeitmenschen zum jetzigen Standard, das wäre ja ohne Stress alles gar nicht möglich gewesen. Ja, aber es ist eben wichtig, dass der akute Stress nicht chronisch wird, sondern dass wir schaffen, den akuten Stress, die Energie, die in dem Moment freigesetzt wird, so zu kanalisieren, dass wir dann wirklich auf den Punkt Leistung erbringen, aber dann auch sofort unseren Sympathikus abschalten können auf Knopfdruck und den Parasympathikus aktivieren, damit wir dann auch wieder in die Entspannung kommen. Und das ist so letzten Endes die Kunst, die Balance zu finden zwischen Anspannung und Entspannung. Und damit beschäftigt sich letzten Endes das Buch. Also es geht auch erstmal um die physiologischen Hintergründe, um das ein vegetatives Nervensystem, um das Stresshormon Cortisol, was eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Und als besonderes Highlight habe ich dann auch die besten Yoga-Übungen zum Stressabbau zusammengestellt, alles in übersichtlichen Kurzporträts mit genauer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Mhm. Ich habe auch viele QR-Codes, damit Stressmanagement interaktiv sofort in den Alltag integriert werden kann. Also mit Videodateien, Audioanleitungen, mhm, für Meditation, für Yoga-Flows und auch so für sich einfach zu testen, was ist meine optimale Entspannungsmethode. Auch Fantasiereisen, Tiefenentspannung, also so die ganzen wichtigen Methoden, PMR, das ist alles in dem Buch erklärt.
Ja, was sind für dich persönlich deine liebsten Stressbewältigungsstrategien?
Also für mich selber auf jeden Fall Meditation, nach dem Sport insbesondere, also weil letzten Endes ist das ja auch Stress in Anführungszeichen. Mhm. Und ich habe das Glück, auf dem Dorf zu wohnen, also ich gehe dann raus in die Natur, raus in unseren Garten, ich beobachte dann die Tiere und also das ist für mich so die beste Stressbewältigung, die Natur.
Schön. Ja, und heutzutage, nachdem du ja quasi der Apotheke den Rücken gekehrt hast, bist du als Coach und als Ernährungsberaterin, aber ich glaube auch als Speakerin und als Online-Gesundheitsberaterin tätig, ne? Und natürlich Personal-Trainerin, aber derzeit halt nicht so aktiv im Personal-Training.
Also ich mache das gerade alles nicht mehr so aktiv generell, außer jetzt als Speakerin bei Keynotes. Ja. Aber ich schaffe es einfach auch nicht mehr, jetzt neue Klienten anzunehmen, weil das wird mir gerade im Moment etwas zu viel. Mhm. Ich habe dann auch gemerkt, also ich habe auch lange keinen Urlaub mehr gehabt über die Jahre. Ich habe dann immer nur Gas gegeben, Gas gegeben, Gas gegeben, weil es auch mein Herzensprojekt war. Aber jetzt merke ich, jetzt schalte ich mal wieder einen Gang zurück, ne, so ein bisschen auch so Self-Care-mäßig. Und ich merke dann jetzt, dass ich auch erstmal ein bisschen Ruhe brauche, ein bisschen Abstand. Und dann möchte ich auch die Bücher noch fertigstellen, Stressistent. Da lege ich jetzt auch meinen Fokus drauf. Ich habe auch noch einige Bücher so in Hinterhand, die in den nächsten Jahren erscheinen werden. Ich habe jetzt auch eine neue Buchreihe noch ausgebracht, so eine ganz kurze E-Book-Reihe, wo dann einfach nur Rezepte enthalten sind. Das sind die Clean Eating Rezepte Deluxe, die habe ich gerade fertiggestellt. Und also Online-Coaching, muss ich sagen, mache ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich einfach festgestellt habe, so dieses Anonyme ist nicht so meins. Also ich finde das schöner, den Menschen vor mir sitzen zu haben in meinem Büro oder in meinem kleinen Home-Gym, im Personal Training. Und das finde ich einfach schöner, auch mehr so aus der Region oder wenn Menschen auch von weiter her kommen möchten. Aber so dieses Online, muss ich ehrlich sagen, das ist nicht so meins, weil es ist auch schwierig. Dann kommen Menschen mit Problemen oder mit Erkrankungen und sagen, hier, ich habe das und das und ich habe hier einen Fleck auf der Haut, kannst du da mal bitte gucken? Und das ist ganz schwierig per Ferndiagnose oder zu sagen, kannst du mal mein Blutbild auswerten? Wo ich sage, ja, könnte ich schon, aber ich brauche dann mehr Hintergrundinformationen. Und da ist es immer besser, den Menschen vor mir zu haben, wo ich dann auch selber meinen Anamnesebogen geben kann und mir den ausfüllen können und da kann ich mir einfach ein besseres Bild machen. Deswegen also mache ich das jetzt für Bestandskunden hauptsächlich vor Ort bei mir in Thüringen.
Ja, und kann man dich als Speakerin auch buchen für eine Veranstaltung?
Genau, das geht auch über meine Homepage, über das Kontaktformular. Das ist kein Problem.
Ja. Es gibt ja auch gerade so ein spannendes Thema, was am Aufkeimen ist. Da kannst du mir ja mal deine Meinung zu erzählen. Und zwar, was denkst du denn darüber, in größeren Unternehmen sogenannte Gesundheitsmanager einzusetzen? Also sprich, Leute, die präventiv für die Gesundheit der Mitarbeiter sorgen. Sei es zum Beispiel durch Aufklärung im Bereich Ernährung oder vielleicht auch durch Sportkurse direkt am Arbeitsplatz oder für die Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, dann vielleicht auch dual noch also über Video. Glaubst du, das ist eine gute Idee und etwas, was vielleicht jetzt von Amerika tatsächlich nach Deutschland rüberschwappt und sich hier etablieren wird?
Also ich finde es so an sich, hört sich das auf jeden Fall sehr sinnvoll an. Ich habe mich gar nicht so großartig damit beschäftigt, muss ich sagen. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also das hört sich für mich, so wie du es gerade erklärt hast, nach einem stimmigen Konzept an Und es ist ja auch letzten Endes im Interesse der Firma, dass Mitarbeiter dann auch, sag ich mal, in ihrer gesunden Balance leben können. Es ist nur die Frage, wie das dann bei den Mitarbeitern selber ankommt. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt an meine Mitarbeiter zurückdenke, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen jetzt unter Mittag eine Stunde Yoga, also die würden mich da entgeistert angucken und sagen, tschüss, ich kündige.
Ja, klar. Naja, ich denke da jetzt so an größere Unternehmen mit Mitarbeitern zwischen ab 500 Mitarbeiter aufwärts, wo man das jetzt auch nicht unbedingt verpflichtend macht, sondern vielleicht eher so als schönes Angebot und man die Leute vielleicht unterstützt, so Step by Step vielleicht an der Ernährung ein bisschen was zu verbessern, vielleicht auch von dem einen oder anderen Suchtmittel loszukommen oder halt einfach so ein bisschen Bewegung mehr drin zu haben, ne? Für die Leute, die den ganzen Tag vielleicht auch am Arbeitsplatz sitzen oder vielleicht sogar solche Sachen wie Büros mit Laufbandschreibtischen zu etablieren.
Also wenn ich Mitarbeiter wäre, ich würde das Angebot annehmen, aber letzten Endes bleibt das abzuwarten und die Zukunft wird es zeigen, inwieweit sich das bei uns durchsetzt.
Ja, das stimmt. Ja, Fanny, was würdest du denn so als letzten Impuls, was würdest du unseren Mitarbeitern als Botschaft heute noch gerne mit auf den Weg geben?
Also der wichtigste und größte Schatz ist deine Gesundheit und gesunde Lebenszeit, die du mit deinen Liebsten verbringen kannst. Deshalb achte gut auf dich und deine Familie und behütet gemeinsam euer wertvollstes Gut, eure Gesundheit, indem ihr die Ernährung optimiert, indem ihr eure Fitness optimiert, indem ihr dafür sorgt, nicht so viel Stress zu haben und genügend entspannen könnt und achtet auch auf eure persönliche mentale Entwicklung.
Oh, das hast du sehr schön gesagt. Ja, Fanny, vielen lieben Dank für deine inspirierende Geschichte. Ich glaube, meine Zuhörer und ich, wir haben heute ganz, ganz viel mitgenommen. Genau, und wenn du interessiert bist an den Büchern von Fanny, dann schau gerne mal auf ihrer Seite vorbei. Und dann, ja, wünsche ich allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Bleibt alle gesund und vielen Dank, Fanny.
Ich danke auch nochmal ganz herzlich, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Bis dann.
Tschüss.